Ja, guten Abend. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Und ich freue mich auch, dass wir heute mit den Psalmen weitermachen dürfen. Und ich glaube, bei Church Tools war der Psalm 63 oder 64 hinterlegt. Das war leider falsch. Wir werden heute mit dem Psalm 32 starten oder weitermachen. Und der Psalm 32 und der Psalm 51, die gehören sehr eng zusammen, deswegen möchte ich auch Teile von Psalm 51 mit betrachten, also die beiden Psalmen, also 32 und 51. Ja, ich möchte gerne etwas tiefer heute in das Leben von David einsteigen. Wir haben immer wieder die letzten Male auch über David gesprochen und ich möchte etwas tiefer in seine Situation einsteigen und in sein Leben und dann gucken, aus welcher Situation heraus David diesen Psalm 32 geschrieben hat, damit wir einfach mal diesen geschichtlichen Kontext für uns erfassen, aber auch dann gucken, was können wir für unser Leben heute mitnehmen und woran erkennen wir ja Gottes Gnade aus dieser ganzen Geschichte, die auch bis heute für uns gilt, die wir für uns heute in Anspruch nehmen dürfen. Und ja, bevor wir etwas tiefer in die Geschichte, in die Situation von David einsteigen, also das, was er aus der Geschichte heraus, er diesen Psalm geschrieben hat, wollte ich einmal in die Runde fragen, was für Eigenschaften oder Charaktereigenschaften fallen euch ein, wenn ihr an David denkt? Vielleicht ruft ihr einfach mal ein paar Sachen rein. Was wird über David in der Bibel gesagt? Was lesen wir über ihn? Was fällt euch sofort ein, so auf Anhieb? Er ist demütig, ja. Was war noch? Ja. Ein Mann Gottes ohne Furcht. Man könnte auch vielleicht sagen, ein Kämpfer war er. Ja, gibt es noch weitere Dinge? Ein Hirte, genau, er war ein Hirte. Vielleicht besondere Ereignisse, die einem sofort einfallen. Ja. Ein Versager, genau. Und das ist schon fast der Stichpunkt. Wir werden nämlich so eine Versagergeschichte gleich über ihn lesen und etwas tiefer einsteigen und das Ganze interpretieren. Aber ansonsten könnte man ja sagen, er war ein tapferer Held. Wir wissen, wie stark er war, auch als Kämpfer, als Krieger. Er war auch immer bei den Kämpfen mit dabei oder oftmals. Er war ein Kriegsmann. Er ist der Rede verständig gewesen. Also er hat verstanden, was Gott zu ihm gesagt hat und er konnte sich auch gut ja, artikulieren. Er war ein schöner Mann von der Gestalt her. Also es war schön, ihn anzusehen. Ein Musiker, das ist der nächste Punkt, den er aufgeschrieben hat. Er war ein Musiker, er konnte Musikinstrumente spielen und war musikalisch begabt. Gibt es noch Ideen oder was ihr wisst ihr über David noch? Wie bitte? Ein Waffenträger, genau. Richtig. Es wird auch gesagt, der Herr ist mit ihm. Also er war ein Gottesmann. Zusammengefasst können wir sagen, er war ein gesegneter Gottesmann. Und wenn wir so über ihn nachdenken und lesen, dann lesen wir, dass er einer der stärksten Könige Israels gewesen war und dass Gott ihn ganz besonders gesegnet hat. Er war ausgestattet und gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt möchte ich mit uns in eine Geschichte einsteigen, die David erlebt hat. Und zwar, ich denke, wir werden sie kennen und doch möchte ich sie nicht im Detail lesen, aber dass wir etwas tiefer einsteigen und die Situation verstehen, in der David war und wie er dort gehandelt hat. Und ich möchte euch bitten, im Hinterkopf einfach zu überlegen, wie kann uns das treffen oder was ist so Ähnlichkeiten, die wir auch für uns heute ja, so mitnehmen können. Und zwar 2. Samuel 11, da geht es 11 und 12, da geht es um ja, David, wie er Ehebruch begeht und auch zu einem indirekten Mörder sozusagen. Und das als gesalbter Mann Gottes. Das passt manchmal nicht in unser Denken und doch lesen wir diese Geschichte hier über David und ich werde nur einzelne Verse lesen und dann im Detail nochmal betrachten. Also 2. Samuel, Kapitel 11. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Also die Israeliten ziehen hier aus unter der Königschaft von David, und David schickt einen seiner Hauptmänner, Kriegsmänner, den Joab, mit vielen Soldaten in Richtung Rabba, um dort diese Hauptstadt der Ammoniter einzunehmen, weil sie auch schon große Teile der Ammoniter belagert hatten. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach: Ist das nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt, und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten: Ich bin schwanger geworden. Ja, wir sehen hier schon eine Situation, wo ungewöhnlicherweise David nicht mit in den Krieg gezogen ist mit seiner Truppe. Er blieb zu Hause. Und ich habe mehrere Übersetzungen gelesen, und da stand auch, dass er aus seinem abendlichen Schlaf, also er hat Mittagsschlaf gehalten, einfach umherging auf dem Dach und spazierte. Das heißt, vielleicht hat er sich auch irgendwie gelangweilt, oder er ging da einfach rum und beobachtete wahrscheinlich von seinem Dach aus verschiedene Häuser. Und jetzt sieht er diese schöne Frau sich dort baden, und anstatt sich abzuwenden, guckt er sie an, und er sieht diese Begierde und er begeht diese Sünde, dass er Ehebruch begeht und diese Frau schwängert. Jetzt könnte man sagen, was für ein Versager. Ja? Wenn wir das auf unsere heutige Zeit beziehen würden, würden wir gleich irgendwelche Vorurteile und Gedanken haben. Aber David steht jetzt in dieser Situation, und die Frau kommt zurück und sagt zu ihm: Ich bin schwanger geworden. Und das ist ja jetzt noch viel schlimmer, weil wenn wir jetzt in 3. Mose 20,10, also in die Gesetze springen, da steht ja, dass wenn ich würde das kurz einmal lesen, 3. Mose, Kapitel 20, Vers 10. Und da steht: Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Und ich stelle mir jetzt vor, was David jetzt durch den Kopf gegangen ist. Wahrscheinlich hat er versucht, Ehebruch zu betreiben, ohne dass es irgendjemand merkt. Also wahrscheinlich wollte er nur seinen Trieb irgendwie befriedigen. Und jetzt ist auf einmal passiert, dass die Frau schwanger geworden ist. Und jetzt muss er irgendwie diese Sünde bedecken. Und ich hatte schon mal so ein Zitat gelesen von Benjamin Franklin, der sagte: Es ist einfacher, die erste Begierde oder die erste Sünde zu unterdrücken, als alle nachfolgenden zu unterbinden. Also wenn man bei der ersten Sünde nicht in der Lage ist, Nein zu sagen oder diesen Willen nicht aufbringt, dann ist es oft so, dass nachfolgende Sünden folgen und es doch immer schwerer wird, das Ganze irgendwie wieder einzufangen, wie man das auch sagen kann. Ja, und David ist jetzt in dieser Situation, dass er sieht Ehebruch und eine schwangere Frau, und mit dem Gedanken vermutlich, dass er getötet werden könnte oder vielleicht auch Bathsheba. Und jetzt fängt er an, Dinge zu inszenieren. Und David ruft den Joab, er lässt den Joab, seinen Hauptmann, kommen und sagt zu ihm: Schick mir bitte den Uria zu mir, das ist der Mann von Bathsheba, und lass mich mit ihm reden. Und dann kommt der Joab und schickt den Uria, und dann entsteht ein Gespräch zwischen David und Uria. Und David fragt ihn erst: Wie geht es dir denn? Wie geht es den Soldaten? Wie geht es dem Volk? Und auch hier sieht man, also eigentlich interessiert ihn das gar nicht, weil er hätte die ja sonst gar nicht gerufen. Er hätte sie ja kämpfen lassen sollen und wäre wahrscheinlich in der Lage oder in der Erwartung, dass alles gut läuft. Aber hier holt er ihn zu sich als Vorwand und fragt: Wie geht es dir denn? Also er versucht ihn irgendwie auszutricksen. Und Uria berichtet ihm von der Situation. Und David sagt: Mensch, jetzt bist du ja schon hier in Jerusalem wieder. Jetzt kannst du dich hier auch ausruhen, gut essen, wasch dich und geh einfach zu deiner Frau. Und er will damit die Sünde verdecken, die er begangen hat. Er will, dass der rechtmäßige Ehemann mit seiner Frau schläft. und dass alle dann denken, das Kind ist von Uriah und nicht von David. Also er versucht hier irgendwas zu inszenieren, damit seine Sünde zugedeckt wird. Und Uriah geht raus und in Richtung der Stadt, vermute ich mal, und David schickt ihm noch ein Geschenk hinterher, so steht es. Er schickt ihm nochmal irgendwie was ganz Besonderes hinterher. Das ist ja nochmal so eine List, die wir erkennen können, oder? Dass man versucht, jemanden nochmal zu kaufen irgendwie, so ganz besonders. Ich schicke nochmal ein Geschenk hinterher, um sein Wohlwollen irgendwie zu gewinnen. Jetzt geht Uriah und denkt sich, nein, meine Soldaten, meine Kämpfer, sie lagern irgendwo auf Feldern, in irgendwelchen Zelten und es ist nicht loyal, wenn ich jetzt zu meiner Frau eingehe oder jetzt in einem guten Haus schlafe, gutes Essen bekomme, mich waschen kann. Er wollte einfach mental wahrscheinlich auf dieser Ebene bleiben und er schläft einfach auf dem Feld und geht nicht zu seiner Frau. Und David bekommt das mit und wird dann zornig und denkt, was mache ich jetzt? Und lädt ihn ein zweites Mal ein und sagt ihm, Mensch, wieso bist du nicht eingegangen? Und Uriah erklärt ihm das und dann denkt sich David, wie soll ich es jetzt umsetzen? Und fängt an, mit ihm einfach zu feiern. Das heißt, sie essen gut und er macht ihn betrunken, so steht es. Und er machte ihn trunken und versuchte ihn damit quasi ja, von seinen Gedanken irgendwie abzulenken. Also für mich auch wieder so ein Punkt, wo man so eine List in David erkennt, dass er versucht, ihn jetzt zu betrunken zu machen und damit er dann zu seiner Frau eingeht. Und Uriah geht aber auch das zweite Mal, nachdem er bei ihm gefeiert hat, bei David, nicht zu seiner Frau ein, sondern geht wieder aufs Feld und schläft im Zelt. Und damit spricht Uriah eigentlich für sich das Todesurteil. David weiß jetzt nicht mehr, was er machen soll. Er holt Joab, seinen Hauptmann, wieder zurück und sagt, naja, es hat alles irgendwie nicht funktioniert, die Geschenke haben nichts gebracht und meine Versuche, dass er bei seiner Frau schläft, hat auch nicht funktioniert. Schick ihn an die Front, sodass er sicher getötet wird. Und genauso kommt es auch, auf dem Feld geht Uriah an die Front, befolgt alle Befehle und wird getötet. Und Joab kommt wieder. Und auch hier habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt ist es nicht nur so, dass die Frau betrogen wurde, Uriah wurde betrogen, sondern jetzt ist auch noch Joab mit eingezogen. Also man muss sich das mal vorstellen, da kommt jemand zu einem und sagt, mach das und das mit dem Wissen, dass jemand sterben wird. Also auch Joab, sein Hauptmann, einer seiner wichtigen Leute, die vorne an der Front standen, werden hier in diesen Mordkomplott irgendwie mit eingebunden und spielen auch noch mit. Ich frage mich, ob Joab irgendwie hätte sagen können, ich mache da nicht mit, der Uriah ist mir irgendwie wertvoll oder ist mein Soldat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall geschieht es so. Und wir sehen einfach diese ganze Verkettung von vielen Dingen, die passieren. Und David verstrickt sich immer weiter in die Sünde. Die erste Sünde wurde begangen, der Ehebruch, dann wurden Lügen, dann gab es Tricksereien, dann wurde Uriah ermordet in seinem Auftrag. Und so weiter. Und so zieht sich das durch die ganze Geschichte und wir sehen einfach eine riesengroße Kettenreaktion, die hier stattfindet und eine sehr, sehr unschöne Situation, die David hier durchlebt, aber auch selber verursacht hat. Und am Ende von 2. Samuel lesen wir, aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Und so könnte man sich die Frage stellen, wie kann es sein, dass ein solcher Mann, der solche Taten begangen hat, doch als großer Kämpfer, doch als Mann Gottes, doch als so großer König Israels quasi in die Geschichte eingeht und von Gott so gesehen wird. Und wir werden diese Frage später noch beantworten, wenn wir gleich auf den Psalm 32 eingehen. Dann noch ganz kurz in Kapitel 12, die Geschichte geht weiter und jetzt kommt Nathan. Nathan kommt als Prophet zu David und spricht zu ihm und erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen Mann und einem Armen und fragt bei David nach dem Urteil, was soll passieren bei diesem reichen Mann, der dieses ungerechte Verhalten an den Tag gelegt hat. Und David sagt zu ihm, dieser Mann soll wahrlich sterben und er soll es vierfach bezahlen und was er ihm alles sagt. Und Nathan sagt zu David dann ganz offensichtlich, du bist der Mann. Du bist der Mann, über den ich hier gerade geredet habe und du hast dein eigenes Urteil gesprochen. Und Gott sagt in Vers 7, 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 7, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig gewesen, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Das ist das, was Gott hier zu David spricht. Gott zeigt dir alles auf, was er ihm gegeben hat. Das ganze Volk, viele Frauen. Er hatte so viel Reichtum, er hat ihn einfach gesegnet in seinem Handeln. Und warum hast du diese Taten begangen? Warum hast du das getan, was dem Herrn Unrecht war? Genau, das ist die Situation, in der sich David gerade befindet. Und jetzt möchte ich in Psalm 32 springen. Und Psalm 32 und 51 sind aus dieser Situation heraus entstanden. Also ungefähr in dem Zeitkontext. Und ich würde gerne mal den Psalm 32 lesen. Der Psalm 32 ist ein Bußpsalm und in anderen Übersetzungen würde auch die Überschrift aufgeführt, Freude der Buße. Also welche Freude es macht, Buße zu tun, welche Erleichterung es bringt oder von der Schuld befreit. Ich lese den Psalm 32 von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, meine Augen auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber den Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Was für eine ermutigende Worte, die David hier schreibt. Und wir sehen hier auch, wie in den ganzen Bußpsalmen, und es gibt, ich meine, 7 oder 8 Bußpsalme, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind oder dessen Sünde zugedeckt ist. Und wir sehen hier, dass David schon aus voller Freude diese Sätze formuliert, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünden zugedeckt sind. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Wenn wir diesen Psalm lesen, erkennen wir einen Prozess, den David hier weitergeben möchte. Einen Prozess des Bußetuns. Und wir sehen anhand seines Beispiels aus seinem Leben, dass er in tiefste Sünden verstrickt war, sowohl gedanklich als auch in seinen Taten. Und dass er es schwer hatte, dass er sich lange Zeit mit diesen Dingen geplagt hat, dass er versucht hat, das irgendwie zu verdecken und dabei andere Sünden begangen hat. Und auch diese Sünde hat er wieder versucht zu verdecken und dann wieder in eine andere Sünde gefallen ist. Und das ist ähnlich, wie es bei uns oft ist, wenn wir in unseren Gedanken, in unseren Taten handeln oder reinschauen. Und weiterhin schreibt er in Vers 3 und 4, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht und so weiter. Und David zeigt uns hier, dass nicht nur diese seelische Belastung da ist, wenn wir Sünde begehen, wenn wir Sünde in uns haben und sie nicht bekennen und Buße tun, dann tragen wir sie erst in unseren Köpfen rum. wir in unseren Gedanken und es plagt uns und es drückt auf unsere Seele irgendwo. Aber dass es dann auch im nächsten Schritt zur Folge hat, dass wir oft auch körperliches Leid ertragen. Es ist uns schwer, unser Gemüt wird schwer und es kann auch in körperliche Beschwerden übergehen. Die Beine werden schwer und es drückt irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht euch mal so ergangen ist, dass wenn man sich mit einer Sache rumgeplagt hat, dass man eine Sünde begangen hat und nicht gleich den Weg zu Gott gesucht hat, um Buße zu tun, um das zu bereinigen, dann merkt man irgendwann, es ist schwer, oder? Also es wird irgendwie drückend und man weiß dann irgendwie nicht, was man machen soll und so weiter. Und ja, David schreibt hier, dass es auch körperliche Auswirkungen haben kann. Und in Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und hier möchte ich abspringen in Psalm 51. Und da sehen wir, dass Psalm 51, da steht, dem Vorsänger ein Psalm Davids. Und in Vers 2 steht, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathsheba eingegangen war. Also hier sehen wir diesen Kontext aus dieser Geschichte, dass Nathan ihn anspricht aufgrund dieser Sünde, die offensichtlich geworden war. Und David schreibt aus dieser Geschichte heraus diesen Psalm, wo es weitergeht in Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Hier sehen wir, dass David nochmal dieses Sündenbekenntnis aufführt, und zwar am Maßstab von Gott, von seinem Maßstab, dass er sagt, das ist meine Übertretung gewesen, weil du diese Dinge als nicht gut eingestuft hast und eingeordnet hast. Es geht nicht darum, was andere Menschen vielleicht denken. Es geht nicht darum, was uns vielleicht die Welt irgendwo sagt, was gut und was schlecht ist. Und das ist auch eine ganz große Gefahr heute, dass wir ja vielleicht nicht nach dem Wort Gottes trachten, sondern was ist tatsächlich heute, was wird heute gelebt, was ist vielleicht in der Welt normal und danach sich auch irgendwie unser Gefühl richtet, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und das ist eine Irrlehre, das ist eine Sache, die uns irgendwie verblenden kann. Und für mich war das hier nochmal so offensichtlich, dass er sagt, das, was du meinst und was du sagst, was diese Tat war vor dir nicht gut, weil du sie so gesagt hast, deswegen ist es Sünde. Und das ist mir nochmal wichtig geworden, dass wir immer uns auf das Wort Gottes beziehen, auf das, was der Heilige Geist uns sagt und zu uns spricht, dass das Sünde ist und nicht das, was die Welt uns vielleicht als Sünde definiert oder nicht definiert. Mittlerweile gibt es so viele Dinge, die heutzutage normal in der Welt sind. Und wenn wir nicht nah am Wort Gottes sind, nicht in der Nähe Gottes wandeln, dass man Dinge vielleicht als ganz normal einstuft und nicht als Sünde. Und vor dieser Gefahr möchte ich warnen. Und ich freue mich, dass David das hier nochmal so explizit auch nochmal aufführt. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Und hier sehen wir wieder diese, lass mich wieder Kraft tanken durch die Reinheit, die ich von dir bekomme, durch diese Sündenvergebung, die du uns gibst. Lass mich auch körperlich wieder Kraft bekommen, um dir zu dienen, um dir nachzufolgen. Lass mich wieder aufstehen als Mensch, dadurch, dass du mir vergibst. Ich denke, sehr ermutigende Worte, die wir hier lesen. Ja, ich möchte noch einen Gedanken zu den letzten Versen, und ich lese den Psalm einmal durch und dann noch zu den letzten Versen einen Gedanken, einen abschließenden mitgeben. Ab Vers 11. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, O Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Und hier sehen wir auch diesen Prozess, dass David schreibt, wenn mir meine Missetaten vergeben wurde, dass Gott uns von Herzen vergibt, dass er uns wieder ein reines Herz schafft, sodass wir wieder in der Lage sind, anderen Menschen das Evangelium zu erzählen. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, Vers 15, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Ich will wieder Kraft haben und ein gutes Vorbild, ein Licht in dieser Welt sein, um von dir zu erzählen. In Vers 16, errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkünde. Denn ein Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. An Schlachtopfern und an Brandopfern hast du keinen Gefallen. Und David bezieht sich hier auf, so verstehe ich es, wenn wir einfach nur aus der Praxis heraus, aus der Tradition heraus Schlachtopfer bringen, so wie es damals üblich war, was wir ja heute nicht praktizieren, aber damals die Israeliten oder die Juden praktiziert haben, oder einfach ein Brandopfer gemacht haben, dass es Gott überhaupt nicht darum ging, dass sie das machen, sondern es ging Gott darum, es zu machen, aber auch mit der richtigen Gesinnung, mit der richtigen Herzenseinstellung. Und David spricht es hier nochmal an, daran hast du kein Wohlgefallen. Aber an einem zerbrochenen Herzen, an einer inneren Einstellung, wenn es dir reut, was du getan hast, diesen Menschen, die dann zu dir kommen, denen wirst du nicht absagen. Gott wird uns vergeben. Er wird dann für uns da sein, wenn wir wirklich ernsthafte Buße tun. Und diese Darstellung nochmal, dass diese einfach etwas aus Tradition tun oder aus Gewohnheit, kein Wohlgefallen bei Gott hat, sondern unsere wirkliche innere Haltung, unsere Herzenseinstellung ist Gott wichtig. Und Gott wird uns dann nicht verachten und nicht einfach so dastehen lassen. Und in Vers 20 steht, tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und an Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Dann wirst du Gefallen haben, wenn wir mit der richtigen Haltung diese Opfer bringen und Buße tun. Ja, ich möchte noch ganz kurz einmal in 2. Samuel springen, wo in Kapitel 12, wo ich gerade gestoppt bin, wo Nathan zu David sagte, du bist der Mann, und dann wird aufgezählt, was Gott zu David sagt, was er ihm alles gegeben hat, und er hätte ihm sonst viel mehr gegeben, wenn er es gebraucht hätte. Und doch tut er diese abscheulichen Taten und verstrickt sich in dieser widerlichen Sünde. Aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Und hier sehen wir diese Erkenntnis von David in Kapitel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ausrufezeichen steht bei mir. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe nicht irgendwie was Schlechtes gemacht oder ich habe vielleicht irgendwas, was sonst nicht gemacht wird, gemacht, sondern ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe eine Tat getan, die dem Herrn nicht wohlgefällig ist. Der einzige Maßstab ist der Herr. Und David geht hier in eine echte Buße und eine echte Sündenbekenntnis, dass er sagt, ich habe Sünde begangen und mich reut es, dass ich das getan habe. Weiter steht, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen und du sollst nicht sterben. Wie wir gerade in Mose gelesen haben, war eigentlich gesagt, dass derjenige, der so etwas tut, auf jeden Fall sterben sollte. Und der Herr verschont ihn hier und sagt, er hat die Sünde weggenommen und du sollst nicht sterben. Der Herr erkennt diese Buße an und freut sich, dass David wirklich ernsthaft um Vergebung bittet. Ja, ich möchte dann wieder in Psalm 32 springen. Da waren wir ja gerade bis zu Vers 5 gekommen und möchte da ab Vers 6 weiterlesen. Leider springen wir heute etwas, aber ich denke, es ist gut, dass wir diesen gesamten Kontext für uns einmal beleuchten und einordnen. Genau, in Vers 5 stand: Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder, ab Vers 6, darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Was denkt ihr, was kann das bedeuten? Was will David uns hier sagen? Habt ihr vielleicht ein paar Gedanken dazu? Haben wir irgendwo ein Mikro? Jo. Hat jemand Gedanken dazu, was das bedeuten könnte? Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Mir kam so der Gedanke, als ich das gelesen habe, dass David hier nochmal ganz besonders darauf hinweist, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir diese Sünde machen, und das erkennen wir ja meistens sehr schnell, weil der Heilige Geist zu uns spricht, dass wir nicht auf den Gedanken kommen, wir leben ja eh unter der Gnade Gottes, und dass wir unser Bußleben, also dass wir Buße tun und dass wir Sündenbekenntnis wirklich auch praktisch ausleben, dass wir das vernachlässigen. Das war so mein Gedanke, als ich das gelesen habe, sondern dass wir, wenn wir diese Erkenntnis haben und der Heilige Geist uns mahnt, dass wir wirklich ernsthaft offen mit Sünde umgehen und dass wir Buße tun und dass wir Sünden bekennen, damit wir wieder diese Kraft spüren in uns, damit körperliches Leid, aber auch seelisches Leid ja wieder aufhören. Nicht deswegen, sondern um der Vergebung willen, aber auch, dass das wieder einhertritt, eine Heilung sozusagen. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Also wenn dann noch mehr einwirkt, dann werden wir standhaft sein mit Gottes Kraft. Im Vers 7 steht: Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und auch hier sehen wir diesen Folgeprozess. Wenn wir unter dem Schutz Gottes stehen, wenn wir immer wieder unsere Sünden bekennen und mit seiner Kraft auch Sünden widerstehen können, das können wir nicht aus eigener Kraft, nur mit Gottes Kraft, dann wird er uns schützen, dann wird er uns vor weiteren Angriffen des Satans beschützen, er wird unsere Burg sein, er wird auf uns achten und Acht geben auf uns. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten und meine Augen auf dich richten. Und hier sehen wir diese besondere Gnade, die Gott uns schenkt, dass wenn wir Sünden bekennen, dass er uns unterweisen will. Er will uns den richtigen Weg zeigen, auf dem wir wandeln sollen. Er will uns zeigen, welche Entscheidungen wir treffen sollen in gewissen Situationen, wie wir denken sollen, wie wir reden sollen. Gott will uns raten und er will seine Augen auf uns richten. Und ich dachte mir, was kann uns eigentlich Besseres passieren, als dass Gott uns unterweisen möchte, dass er uns unseren Weg zeigen will. Er hat Acht auf uns. Welchen besseren Schutz können wir eigentlich haben, als dass wirklich Gott, das, was er uns in seinem Wort auch verspricht, Acht hat auf uns. Es gibt nichts Besseres. Wir können uns absichern über irgendwelche Versicherungen oder viele andere Dinge, aber das Beste, was wir haben können, ist, dass Gott Acht gibt auf uns, dass wir unter seinem Schutz stehen und umso intensiver wir Buße tun und um Sündenvergebung beten und wirklich diese Herzenshaltung haben, umso näher wird unsere Beziehung zu Gott sein. Umso näher werden wir mit ihm verbunden sein und umso geschützter werden wir sein. Ja, weiter steht, seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Wer kennt das von den Pferden? Also seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Man kennt das ja von den Pferden, dass man ihnen so ein Geschirr anlegt, ein Zaum. Das heißt, da wird was um den Mund gestülpt, da wird was in den Mund gelegt, ein Band und auch ein Gebiss eingesetzt. Und das sind Dinge bei einem Pferd, ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt, damit kann man Pferde super lenken. Warum? Weil es eigentlich weh tut. Das heißt, wenn man rechts oder links oder nach hinten zieht, tut das sofort weh im Mund und dieser Schmerz übertrifft das Denken eines Pferdes. Das heißt, es reagiert auf den Schmerz und hat dann, sein eigener Wille ist quasi ausgeschaltet. So kann der Reiter, wenn er hinten auf dem Pferd sitzt, quasi lenken, wo das Pferd einmal hinguckt, kann es nach hinten ziehen und dadurch, dass ein gewisser Schmerz verursacht wird, kann sofort gelenkt werden und ja, das Pferd oder das Ross ist dann nicht mehr Herr seiner selbst, sondern wird quasi von dem Reiter gelenkt. So habe ich es mir eingelesen, ich bin aber kein Pferdeexperte. Vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen oder andere Gedanken dazu. Und ja, Gott sagt uns hier, seid nicht wie das Ross, seid nicht so wie diese Menschen, die irgendwie durch strenge Hand, durch ja, vielleicht Gewalt oder sonst was geführt werden müssen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Also Gott möchte das nicht von uns. Gott gibt uns die Freiheit, ihm nachzufolgen und wir dürfen dieses Vorrecht genießen. Aber er verlangt von uns, dass wir wirklich in seiner Nähe bleiben, dass wir Buße tun und seine Gesetze befolgen. Und dann dürfen wir unter seiner Gnade leben. In Vers 10 steht, der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Ja, und das ist eine Sache, die ich uns allen wünsche, dass wir uns nicht plagen müssen, sondern dass wir als Gerechte durch dieses Leben gehen, dass wir den guten Kampf kämpfen und dass wir aufrichtige Herzen haben, dass wir wirklich mit dieser Freude, die David erlebt hat aus dieser kaputten Situation, in dieser kaputten Lebenssituation, wo er sich befand, hat er diesen Psalm geschrieben, weil er einfach den heiligen Gott gespürt hat, der ihm seine Sünden vergeben hat. Wenn wir weiter in die Geschichte steigen, es ist ja noch viel dramatischer. Das Kind kommt zur Welt mit Bathsheba und das Kind stirbt, weil Gott sagt, ich werde dich nicht töten, du sollst nicht getötet werden, aber ich werde das Kind nehmen und ich werde dich öffentlich vorführen, indem deine Frauen mit anderen Männern in der Öffentlichkeit verkehren werden und so weiter. Also David wurde im Nachgang noch geplagt, also er wurde bestraft durch die harte Hand Gottes und doch hat er Gnade erfahren, dass er nicht getötet wurde. Und Gott hat ihn trotzdem geliebt und Gott hat ihm vergeben. Und ich stelle mir in die Situation von David vor, er verliert sein Kind, das geplagt wird und muss das durchleben und liegt dort am Boden kaputt und wird sich wahrscheinlich auch bei der Beerdigung vielleicht oder als das Kind gestorben war, den eigenen Vorwurf gemacht haben, durch meine Vergehen und durch das, was Gott gesagt hat, ist dieses Kind jetzt gestorben. Es ist eine schwere Last, die auf einem gelegen hat oder auf David gelegen hat. Und doch freut er sich und schreibt diesen Psalm voller Liebe und voller Hoffnung und spürt einfach die Vergebung Gottes. Und am Ende kommt noch ein Kind zur Welt von Bathsheba und geboren wird Salomo, der auch ein großer Mann Gottes war. Und für mich war noch so beeindruckend, dass Gott aus dieser kaputten Situation mit Bathsheba, die wirklich Ehebruch alle begangen haben, ein Mord ist passiert und viel Sünde, Folgesünden wurde begangen und Gott jetzt doch segnet und aus diesem kommt eine Frucht hervor und es entsteht der große König Salomo. Und Gott segnete ihn und hatte Wohlgefallen an ihm. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass Gott auch in wirklich in tiefsten Situationen, in Drecksituationen, wenn wir Buße tun und zu ihm kommen, er uns vergibt und er auch hier wieder einen neuen Baum pflanzen kann und uns wieder Hoffnung und Liebe schenken kann. Ja, das waren soweit meine Gedanken. Vielleicht eine Auslegung, eine Interpretation, wie ich die Dinge gelesen und verstanden habe. Und meine Frage ist, ob ihr vielleicht noch zu dem einen oder anderen Punkt ein paar Gedanken habt, vielleicht ein paar Merkungen. Vielleicht habt ihr andere Dinge noch gesehen. Man könnte hier noch viel mehr reden und noch mehr, viel mehr rausnehmen aus diesem Text. Aber angesichts der Zeit, wollte ich mich auf das Wesentliche beschränken. Aber wir haben noch Zeit, wir haben noch 15 Minuten. Habt ihr vielleicht noch ein paar Gedanken, über die wir sprechen sollten? Oh, hier ist einmal das Mikro.
Mich hat das hier ziemlich auch verwundert, gerade hier David. Was für ein Mann, wenn wir seine Geschichte einmal studieren und lesen. Es war ja kein Hirte mehr, es war ja ein Mann, der auch Mann Gottes genannt wurde, der gesalbt wurde, der Reichtum hatte, der Macht hatte, der im Grunde genommen alles erreicht im Leben hatte. Er war schon eine Nummer, würde ich sagen. Mhm. Und dass dieser Mann den Mut aufbringt, gerade hier zur Umkehr, das wundert mich sehr, das ist erstaunlich und sehr mutig. Ich habe so gedacht, ich versuchte einmal diesen Maßstab oder dieses Bild anzulegen an die Großen heute in der Welt. Ich weiß es nicht, ob sie so viel Mut aufbringen würden. Ich bezweifle es sehr, dass die Großen dieser Welt, die Mächtigen dieser Welt jetzt gerade den Mut zusammenraffen würden und sowas zu vollbringen. Ja? Und der tut es, aber nicht nur der, auch wenn wir diesen Text lesen. Ich glaube, jeder würde sich hier auch so selber erkennen, etwa. Der Werdegang in meinem Leben, in deinem Leben und überall, dass auch, wenn wir nicht gerade hier diese Sünde begangen haben, aber dennoch, hier erkennt man sehr deutlich, dass man schon einigen Mut aufbringen muss, und um das hier einmal die Last loszuwerden, die auf dich gelastet hat, ein ganzes Leben lang vielleicht sogar. Und auch heute viele Menschen plagen und tragen sich rum mit Dingen, die sie letztendlich zur psychischen Erkrankung bringen. Ja, nicht umsonst haben die wahrscheinlich Psychotherapeuten heute so viel Arbeit wie nie zuvor. Ja. Das ist auch ein deutliches Zeichen dafür, dass auch gerade die Menschen sich mit den Dingen rumplagen und nicht den Mut aufbringen, diese Last loszuwerden oder versuchen, es irgendwie loszuwerden. Der Psychotherapeut, ja, der kann ja auch gewisse Dinge behandeln, aber dennoch, diese Last, die kennen wir, jeder von uns, der sich die einmal abgegeben hat, weiß, was das ist und wie viel Mut das kostet und was für eine Erleichterung das im Nachhinein bringt. Und das bewundere ich hier gerade an David, dass er so eine Nummer, so ein großer Mann, und diesen Mut aufbringt, hier diesen Schritt zu wagen.
Ja, vielen Dank. Auch hier erkennt man wieder so ein bisschen die Größe Davids auch, dass man und dass er auch kein Heiliger war, menschlich gesehen, sondern dass er auch in Sünde gelebt hatte, wie auch wir heute in Sünde leben. Und ja, das ist sehr beeindruckend, dass er dann diese Umkehr getan hat, diese Buße getan hat und Gott ihm vergeben hat. Ja. Gibt es noch weitere Gedanken? Ich denke, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir daraus lernen, dass es auch ein Prozess ist, dass wir verstehen, wie du schon gesagt hast, wir quälen uns oft mit diesen Dingen. Auch David hat sich hier über Monate mit diesem Sachverhalt gequält. Eine Sünde jagte die andere, um die erste Sünde zu verdecken. Und vielleicht befinden wir uns auch in solchen Situationen manchmal. Vielleicht nicht bei diesen Taten oder bei dieser Sünde, aber bei anderen Dingen. Und dass wir einander ermutigen, vielleicht auch, ja, wirklich Buße zu tun. Ich habe mal von ein paar Leuten gehört, die haben sich gegenseitig Partner gesucht und haben gegenseitig ernsthaft immer wieder Buße getan. Also es waren Vertrauenspersonen und sie haben sich Sünden bekannt, die sie sonst niemandem bekannt hatten. Also es war wirklich so ja, auch schlimmere Sachen, die dort einfach gesagt wurden, um Buße zu tun und dass Leute sich einfach ausreden konnten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht auch in der Gemeinde so leben, für uns persönlich, dass wir einfach sagen, wir wollen offen mit Sünde umgehen, wir wollen offen Buße tun, weil es Heilung bewirkt, weil es Ruhe bringt, weil es uns näher zu Gott führt am Ende. Und wir uns gewiss sein dürfen, dass Gott das möchte. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen mit all diesem, mit diesem Dreck, mit diesem Vergehen, mit all unseren Taten. Und wir können uns gewiss sein, dass er uns vergeben wird. Und wir haben heute noch das Vorrecht, dass wir zu dieser Zeit, wo Gott noch ruft, wirklich auch frei zu ihm kommen dürfen, dass wir ins Gebet mit ihm gehen dürfen. Aber auch, dass wir als Gemeinde nicht verfolgt werden. Es gibt so viele Christen auf der Welt, die verfolgt werden, die nicht frei reden dürfen, die sich nicht frei versammeln dürfen, so wie wir es heute tun. Und über genau solche Dinge wie Psalm 32 oder Psalm 51 nachdenken dürfen. Ja, gibt es vielleicht noch weitere Gedanken?
Dass Gott uns den Verstand gegeben hat. Also wir sind nicht unbedingt immer hilflos allen Sünden ausgeliefert oder allen Begierden, sage ich mal, sondern Gott hat uns den Verstand gegeben, um zu urteilen, was wir tun und was wir nicht tun. Ich fand das in einem Buch, stand das geschrieben, dass ein Mann hatte sich immer mit jeder Begierde, die er ihn so gefesselt hat, die hat er sich aufgeschrieben und hat dazu eine Bibelstelle rausgesucht aus der Bibel und hat dann jedes Mal, wenn immer wieder diese Versuchung auf ihn zukam, hat er diesen Vers auswendig gelernt und konnte dadurch die Begierde absagen. Weil ich sage mal, auch David hatte die Möglichkeit, vom Dach runterzugehen und erstmal in Ruhe zu sagen, was mache ich jetzt? Er hat sie zwar gesehen, ja, er hat da vielleicht auch Sünde begangen, aber er hatte die Möglichkeit, er hatte den Verstand zu sagen, ich gehe nicht weiter. Ne? Und so haben wir auch heutzutage die Möglichkeit, wenn uns auf etwas auf uns zukommt, dass wir uns nicht berieseln lassen und einfach treiben lassen, sondern dass wir den Verstand einschalten. Ne?
Danke. Ja, oder dass wir wirklich auch hart mit der Sünde ins Gericht gehen. Ist auch nochmal so ein Gedanke, so wie, ich sage mal, David hätte ja, nachdem er Ehebruch begangen ist, das Ganze stoppen können. Er hätte ja sofort Buße tun können und hätte sagen können, dieses Anliegen vor Gott bringen können. Und dann wäre nicht ein Uriah noch getötet worden, dann wäre nicht ein Joab noch mit als Mittäter damit reingezogen worden. Dann wäre, ja, man weiß nicht was, aber vielleicht wären viele Dinge gar nicht geschehen, ja, dass man so einen Prozess vielleicht wirklich abrupt stoppt, wenn man irgendwo reingelaufen ist, um weitere, schlimmere, nachfolgende Sünden vielleicht noch ja, abzuwenden sozusagen. Ja, gibt es noch Gedanken? Ein paar Anmerkungen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich ja, abrunden an dieser Stelle. Ich würde vorschlagen, dass wir noch kurz ins Gebet gehen. Fühlt euch frei, vielleicht mit kurzen Gebeten und ja, wünsche uns einfach Gottes Segen im Nachdenken auch, im Nachgang, dass wir uns prüfen, wo stehen wir in dieser Thematik, wie gehen wir mit der Sünde um. Und ich denke, alle, wir wissen, dass Buße wichtig ist und dass Sündenbekenntnis wichtig ist, aber dass wir uns wirklich prüfen und das auch in Anspruch nehmen. Gott gibt uns das und wir können es in Anspruch nehmen, wir dürfen es und wir sollen es sogar in Anspruch nehmen. Und ich wünsche uns, dass wir das auch wirklich praktizieren, dass wir rein sind, weil es auch ein Reinigungsprozess ist. Es ist ein Prozess, der uns immer wieder in Gottes Nähe führt, immer wieder unter das Dach Gottes führt und immer wieder näher zu ihm führt, wenn wir Sünde bekennen und Buße tun und damit irgendwo auch geschützter und heiliger leben dürfen. Und das wünsche ich uns. Amen.